Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer Folge außerhalb des natürlichen Upload-Segments, der natürlichen Upload-Routine. Für all jene, die interessiert sind an der nächsten Folge Xaios, das ist keine davon. Heute machen wir mal was anderes. Heute machen wir eine schöne Q&A-Runde. Und mit dabei habe ich Sophie, aka Chris.
Hi.
Und wir haben Carla, aka Hedwig, auch dabei.
Hello.
Und wir haben sowohl im Discord als auch auf Instagram nach euren Fragen an uns gefragt. Muss ich fairerweise sagen, für Instagram habe ich nur geschrieben, dass Sophie heute dabei sein wird, weil es bei Carla nicht feststand. Aber wir haben Carla jetzt auch dabei. Umso besser, können wir mehr Fragen beantworten zusammen. Wir haben ein paar Fragen bekommen, die eher so in meine Richtung gehen. Und wir haben ein paar Fragen bekommen, die uns alle betreffen, beziehungsweise wahrscheinlich eher so die Spieler so ein bisschen trifft. Und ich würde sagen, wir können einfach die Fragen von oben nach unten beantworten. Damit es nicht zu eintönig wird, dass immer nur eine Seite antwortet, würde ich sagen, wir sagen zu manchen Fragen einfach, wo es passt, alle was. Und ja, wenn es nur um mich geht oder um Xaios Dinge oder so, dann kann ich was sagen. Ihr könnt aber auch gerne euren Senf dann dazu geben. Ja, dann fangen wir mal an mit Frage Nummer 1. Komm, ja?
Also. Ich habe nicht gesagt, es hat, glaube ich, nur was geraschelt.
Ah, okay, ich habe gedacht, gut, einfach, ja. Fangen wir an mit Frage 1. Die geht gleich richtig gut ran. Habt ihr großen Spaß beim Spielen? Klingt so, aber mit den wöchentlichen Uploads, ... Also eine Frage nach, habt ihr Spaß am Spielen oder hattet ihr schon mal Momente, wo ihr gedacht habt, also jetzt speziell in unserem Setting hier jetzt, das ist ein bisschen viel und ihr hättet mal gerne eine größere Pause oder ihr fühlt euch irgendwie ausgebrannt vom Spielen oder ist es Stress oder so?
Soll ich zuerst, Carla?
Ja, mach mal.
Gut, also ich muss zugeben, generell, klar, macht mir super viel Spaß, da kann ich jetzt nichts sagen. Ich bin auch immer gern dabei und sowas, aber zwischendurch, das hatte ich auch in der ersten Staffel, gibt es irgendwie total unabhängig von dem, was passiert, aber habe ich immer so Down-Phasen, wo ich vor der Session immer so denke, ja, so richtig viel Motivation habe ich jetzt nicht, muss ich ehrlich zugeben. Aber wenn wir dann anfangen und ein bisschen spielen, dann bin ich wieder voll dabei, dann rutscht er wieder so rein, hat wieder Spaß und alles, aber manchmal hatte ich halt, ich weiß nicht, wenn es gerade irgendwie außerhalb irgendwelche Probleme gab und sowas, dass ich dann ein bisschen gehadert habe, aber im Großen und Ganzen habe ich immer viel Spaß eigentlich.
Ja, da kann ich mich auf jeden Fall sehr, sehr mit sehr, sehr ähnlichen Gefühlen anschließen. Also beim Spielen habe ich super viel Spaß und merke halt jedes Mal, wenn ich halt vorher so ein bisschen war, so, ah, fuck, wie soll ich das jetzt unterkriegen und dies und das und irgendwie alles stressig, weil ich auch einfach nicht so viel Zeit zu Hause verbringe und dann immer gucken muss, wo ich Internet herbekomme und so. Also das stresst mich dann vorher und dann bin ich drin und dann fangen wir an und dann denke ich mir nur so, wow, ich liebe es einfach. Vielleicht das ja, ist sinnvoll so zu diesem Online-Gedöns und sowas.
Ja. Und ich kann mich da nur anschließen. Also, ich habe auch schon Momente gehabt, wo ich, um mal ein bisschen transparent zu zeigen, die Grundidee ist eigentlich, dass wir zweiwöchig aufnehmen. Das heißt, wir haben zumindest nicht jede Woche den Stress, dass wir einen Termin finden müssen, weil das ist immer ein bisschen schwierig. Allerdings führt auch dieser zweiwöchige Rhythmus. Manchmal haben wir auch so vierwöchige Rhythmen, also manchmal spielen wir zweimal schnell hintereinander, haben ein bisschen länger Pause. Und dieses sehr kurze Aufeinanderspielen hat bei mir auch schon mal dazu geführt, gerade wenn man irgendwie so storytechnisch in Phasen war, wo ich mir gedacht habe, ja, ist jetzt gerade nicht mein Favorite-Spot, wo wir hier sind, dass ich auch wenig Motivation hatte vorzubereiten. Denn was man nicht vergessen darf, für mich ist es auch noch mal so ein bisschen Vorbereitung. Und wenn wir quasi spielen, muss ich halt planen, okay, wann bereite ich die Sitzung vor? Wann nehme ich mir die Zeit, um Maps zu designen beispielsweise, um NPCs auszuschreiben, um Aktionen oder eine ganze Stadt zu entwerfen? Und da habe ich schon manchmal so das so auch Down-Phasen, wo ich mir denke, ja, reicht jetzt auch wieder, ne? Also macht Spaß. Beim Spielen ist es immer unfassbar nice. Schneiden ist auch gar kein Problem. Aber das Vorbereiten, ist manchmal schon so, wo ich mich ein bisschen auch zu zwingen muss und wo es halt Phasen gibt, wo ich einen absoluten Flow habe oder irgendwie nicht aus dem Tran komme. Sehr unterschiedlich. Und dementsprechend hochqualitativ vorbereitet sind auch meine Sessions. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ich weiß nicht, ob die Spieler das merken, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass ich das persönlich merke. Guti. Gehen wir zur nächsten Frage. Und ich bin ein bisschen verwirrt bei der Frage. Vielleicht kriegen wir die Kurve. Und zwar die Frage eben kam übrigens von AIM Jester, wahrscheinlich Mr. Tea Time. Die jetzige Frage kommt von Jared Fiedler. Und zwar, sollte Philan nicht mal versuchen, auf Baish zu reiten?
Oh.
Ich weiß nicht, ob Philan gemeint ist oder ob du gemeint bist, Chris. Das ist deshalb meine Verwirrung. aber wie stehst du dazu, auf Baish zu reiten? Wäre das
mal? Ja, hab ich das nicht sogar schon. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das schon versucht habe.
Ja, es kann sein. Ich weiß es nicht mehr.
Also, der Gedanke war da, aber ich glaube, es hat nicht funktioniert. Würde ich natürlich super gerne machen, aber irgendwie hätte ich dann auch einen unfairen Vorteil gegenüber den anderen.
Ich glaube, deshalb habe ich es auch verboten. Also es gab irgendeinen Grund, warum ich Nein dazu gesagt habe.
Ja.
Ich glaube, das war, weil es sonst sehr stark war. Aber ihr habt ja auch Flügel, also Arkay und du habt ja Flügel.
Ja, ich vergesse das manchmal.
Vielleicht kann Philan das dann, wenn sie das Herz gegessen hat, weil sie dann ja so super Vampir-Action hat und Baish hat ja auch so vampirische Geschichten und dann machen die so Fusion mit Geist und dann können die zusammen fliegen.
Ja, das ist nur die Frage, ist Baish dann noch Baish? Ich will jetzt nichts voraussagen oder irgendwie was wollen oder so, aber ne? Man weiß
ja nicht. Auch zur Transparenz, wir nehmen in 4 Tagen, 3 Tagen? Weil heute ist Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag in 3 Tagen nehmen wir übrigens die letzten Episoden der 2. Staffel auf. Das heißt, wir sind genauso weit wie ihr jetzt quasi, wenn ihr aktuell seid im Hören.
Oh Gott.
Es wird ein Fest.
Ja, für alle, die überleben, wird es ein Fest.
Naja, gut. Gehen wir mal weiter. Die Frage kommt von Pia herself. Wo spielt die nächste Staffel? Ich weiß das schon. Meine zukünftigen Spieler wissen es auch schon so grob. Ich möchte aber noch nicht zu viel verraten, weil ich ganz gerne am Ende der letzten Episode so einen kleinen Ausblick geben möchte, wo ich schon mal den Titel der nächsten Kampagne verrate. Und dann kann man da noch ein bisschen mehr spekulieren, wo es hingeht. Es geht auf jeden Fall an einen Ort, der schon mal vorkam. Zumindest startet man da. Und wird dann ein Gebiet von Xayos kennenlernen, was vorher noch nicht stark beleuchtet wurde. Das kann ich schon mal sagen. Also wir gehen weg aus dem Australia, wir gehen weg von Düne, wir gehen weg von Rheinkett, wo ja eigentlich nur die zweite Staffel gespielt hat. Du weißt es?
Ja.
Woher?
Weil wir darüber geschrieben haben.
Stimmt.
Und du hast vielleicht was gesagt, was mich dann da, also
das kann
was
sein.
Gesagt, was damit zu tun hat und so.
Ja, das kann gut sein. Ihr kriegt auf jeden Fall bald die Antworten. Dauert noch ein bisschen. Aber ihr kriegt die, keine Sorge. Die kommen. Dann eine Frage von Martin Jobs, ein Patron von uns. Hier auch nochmal der kleine Werbungshinweis. Wenn ihr unseren Content ganz cool findet, könnt ihr gerne auf Patreon gehen und primär mich bzw. die Existenz dieses Podcasts unterstützen. Was machen wir mit eurem Geld? Wir bezahlen die Gebühren für den Podcast-Lizenz-Hoster. Wir kaufen uns neue Mikrofone, wir kaufen uns neue Software. Jetzt gerade ganz neu habe ich mir eine Lizenz gekauft, um selber Karten und Maps für Schlachten designen zu können. Das ist immer sehr, sehr cooler Shit, womit ich die Spielrunden einfach noch cooler machen kann. Wir kaufen Lizenzen für Musik, die wir dann verwenden dürfen und so weiter und so fort. Und im Gegenzug dazu kriegt ihr verschiedene Bonis. Bei dem höchsten Tier könnt ihr selber einen Charakter, einen Gegenstand, eine Entität in Xayos mit mir zusammen entwickeln, die dann für immer in dieser Welt bleibt. Ihr könnt aber auch für ein bisschen weniger Geld einfach nur Zugriff auf Bonusfolgen bekommen, wo wir zum Beispiel Level-Up-Sessions haben. Und schauen, wie verändern sich die Charaktere, wo ich sie ein bisschen erzähle, was ich mir bei bestimmten Situationen gedacht habe. Oder anderem Content, wie kleinen Updates, Bonuskram, alles Mögliche. Also schaut gerne mal vorbei. Aber so, jetzt kommen wir zurück zur Frage von Martin. Wie cool findet ihr euch selbst? So, als ich das gelesen habe, war ich erstmal kurz verwirrt. weil ich nicht so ganz wusste, okay, ist das jetzt hier eine private Frage? Also sag ich Bastian jetzt, wie cool ich mich als Bastian finde? Wie ist das gemeint? Und dann habe ich nochmal nachgefragt. Und er meinte primär, wie cool ihr eure Charaktere findet. Und ich würde die Frage sogar erweitern. Wie einverstanden seid ihr aktuell mit euren Charakteren? Ist es das, was ihr am Anfang mit dem Charakter machen wolltet? Hat es sich woanders hin entwickelt? Und wie empfindet ihr darüber?
Diesmal kannst du anfangen.
Okay, also erstmal, wie cool findet ihr euch selbst? Impliziert ja, dass er unser Hobby so cool, also dass diese Person unser Hobby so cool und beneidenswert findet, dass wir so jetzt die Coolen auf dem Schulhof sind. Wir sind ja, diejenigen, die Macht haben.
Schön mit also dem Würfel im Rucksack.
Ja, ich sag's dir, wir sind die ganz coolen Kids, fast neben den Rauchern. Und das habe ich aus dieser Frage gelesen, deswegen fand ich sie sehr witzig.
Mhm.
Also, ich musste mich bei Hedwig daran gewöhnen, dass es eben sehr weit weg ist von meiner normalen Lebensrealität, weil guess what, ich kann leider nicht zaubern.
Ah, shit.
Das war also auf jeden Fall schon mal hart. Bei Lumina konnte ich mir das schon noch eher vorstellen, dass es halt einfach nur Taschenspielertricks sind, weil die war ja so jung und agil und keine Ahnung was und auch ein bisschen aufgedreht und risikobereit und Hedwig sollte ja etwas gesetzter sein. Und das ist was, wo ich reinkommen musste. Am Anfang war ich gar nicht so glücklich, wie als ich sie erstellt habe. Und jetzt inzwischen mag ich das aber, genau in diese Rolle zu schlüpfen und weiter wegzukommen von dem, was ich sonst so mache. Und dadurch ist sie unglaublich cool geworden für mich zum Spielen. Wenn ich ihr begegnen würde, würde ich mich, glaube ich, aber trotzdem nicht mit ihr verstehen, weil wir halt sehr unterschiedlich sind. Und also es hat mir viel übers Rollenspielen beigebracht, wie ich mich besser von meinem Charakter trennen kann und mich besser in meinen Charakter reinversetzen kann und sowas. Also ich kann das nur empfehlen für Leute, die mal Bock haben, sowas zu machen. Macht mal was ganz weit weg ist von eurem Standard.
Das ist eine schöne Antwort. Das ist eine sehr, sehr schöne Antwort. Sophie, wie ist es bei dir?
Ja, jetzt hat Carla natürlich schnell vorgelegt hier. da kann ich nur enttäuschen.
Ist ja kein Wettkampf hier, Gottes Willen.
Der letzte Satz ist von, oder mit den letzten Sätzen, dass man auch mal was machen kann, was fernab von einem selber ist. Ja gut, ob Chris jetzt so weit von mir distanziert ist. Also das Schöne ist ja, gut, da kann ich jetzt aus meiner Sicht nicht ganz so warte, wie hieß das denn? Objektiv sagen, wie gut ich mich, wie überzeugend ich Chris spiele von der Art her. Aber ich finde ihn schon sehr cool, nur irgendwie ist mir aufgefallen. Am Anfang war das noch nicht so schlimm, aber zum Ende hin bin ich irgendwie immer mehr in dieses, ja, ich bin so ein bisschen villainmäßig unterwegs abgedriftet. Ich weiß nicht, wo das angefangen hat. Ich weiß es wirklich nicht, aber irgendwie, keine Ahnung, irgendwo hat mein Überlebenssinn dann so gesagt, ja, nee, du bist wichtiger als, keine Ahnung. Es tut mir auch richtig leid. Ich will nicht so ein Arsch sein.
You know? Meinst du, wenn du dann im Kampf wegschleichst? In solchen Situationen?
Ja, oder so Leuten was ich sage.
Huch. Ja.
Ich habe schon so oft gedacht, so warum? Warum? Aber okay, mach dein Ding.
Das hat aber zum einer meiner absoluten Lieblingssituationen geführt, damals als wir gegen das große die Wolfsfledermaus gekämpft haben, wie das Ding hieß. Oder wie war das? Irgendwie halb Wolf, halb Fledermaus, halb
Vampirmutanten.
Ja, dieses riesige Biest, wo ich mich im Sarg versteckt habe.
Und ach, dann du meinst das Ding? Ah ja, das war so ein Fledermausdrache.
Ah ja, gut, stimmt. Beisch war ja halb Wolf und so.
Jedenfalls, genau.
Als ich dann den kritischen Misserfolg hatte, der eine oder andere mag sich erinnern, wo mir dann mein Schwert weggeschmissen wurde und ich dadurch gerettet wurde. Und dadurch dann die Chance hatte, eine Giftfiole in den Rachen zu werfen. Also ich fand das richtig cool. Ich finde das eher heute immer noch cool. Das ist ein absolut glorreicher Moment, wo ein kritischer Misserfolg so gesehen eigentlich ein kritischer Erfolg war, weil ich dadurch nicht verletzt wurde und Argeiles abgekriegt habe.
Ja.
Das war cool. Nee, aber ansonsten Ja, wie gesagt, kann es nicht so objektiv beurteilen, aber ich mag diese Art eigentlich, dieses Feine, ja, wenn da irgendwo Dreck auf meinen Mantel kommt und sowas. Wobei sich das ja mittlerweile auch so ein bisschen geändert hat, wo er nicht mehr ganz so viel drauf achtet, sag ich mal. Aber oh, ich werde ihn schon vermissen. Ich finde ihn schon ziemlich cool.
Ja, also ich habe bei beiden von euren Charakteren so klar tatsächlich so kleine Lieblingsmomente. Ich fand immer noch den Moment super, super stark, als None gestorben ist. Nicht unbedingt den Moment an sich, weil da haben wir ja im Nachhinein aufgearbeitet, dass sich das wirklich sehr, sehr doll getroffen hat und so. Also das war, ich würde sagen, halb gespielt, aber auch nah an der echten Gefühlswelt in dem Moment halt dran. Was mich natürlich als Spielleiter ehrt, dass ich so einen Moment machen konnte, aber auf der anderen Seite wollte ich dir halt nicht wehtun, so. Also das war nicht meine Intention in
dem Moment. Ja, du konntest ja nie wissen.
Ja, und auf der anderen Seite fand ich aber auch dein Spiel danach stark. Also, dass du quasi in dem Kerker dann verstanden hast, ey, mein Charakter hat seine Lebensmotivation gerade verloren. Etwas, was ich nicht auf dem Schirm hatte und wo ich dann improvisieren musste, weil, ja, ich hätte deinen Charakter sterben lassen können, aber für mich war der Charakter noch nicht auserzählt. Und ich wollte nicht, dass der auserzählt ist. Also, das war krass, weil du mir da im Rollenspiel um einiges voraus warst und ich damit nicht gerechnet habe. Und das fand ich super stark einfach, weil es nah dran ist einfach und wahrscheinlich der Realität entsprochen hat.
Ja, schon, ziemlich.
Also das war sehr stark. Und bei Hedwig liebe ich einfach diese Momente, wo der Bastard aus Hedwig rauskommt. Und ich meine nicht das uneheliche Kind, sondern ich meine wirklich so ein bisschen die dreckige Seite von Hedwig. So wo du merkst, ja, die war mal Kommandantin, aber die gibt keine Fucks mehr. Die ist alt, die hat alles mitgemacht. Die wäre auch eine, die sich ganz vorne an die Kasse stellt und jedes einzelne Centstück einzeln rausholt, um die anderen abzufacken. So, ich erinnere da an Momente, wo du mit Arkay alleine in Düne unterwegs warst und dir irgendjemandem aufgelungert habt, den verprügelt hast und du hast zugeguckt und dabei gegrinst. Das sind so meine Lieblings-Hedwig-Momente, wenn so dieser Badass rauskommt aus dieser alten Frau, der manch einer gar nicht mehr so viel zuschreiben würde. Das finde ich sehr, sehr großartig.
Ja, ich weiß nicht, das hat sich da so hinentwickelt. Also fairerweise bin ich damit wieder näher an mich selbst rangekommen, weil ich würde ja schon sagen, ich bin auf jeden Fall auch ein
Badass. So.
Na, ich bin auf jeden Fall schon ein mieses Arschloch.
Huch.
Also, tut mir leid.
Kleinen Timmy schon das ein oder andere Mal das Brot abgezogen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Immer, jeden Tag. Und immer dem gleichen. Damit er verhungert. Ah, nee, also ich habe halt so gedacht, okay, wie kann ich diese Schwierigkeit für mich ein bisschen ausgleichen? Und du hast mich halt auch einfach gepiesackt. Fucking Atamo war doch nur dafür ausgelegt, dass Hedwig einen Twist bekommt. Komm schon, dieses penetrante Stück. Ich schwöre.
Tatsächlich,
ich mag mich über den nachzudenken.
Also tatsächlich, wenn ich Charaktere designe, also bei Atamo habe ich gar nicht so am Anfang dran gedacht, dass er dich irgendwie nicht so richtig ernst nimmt. Aber ich habe ihn halt als einen überheblichen Charakter geschrieben, der sich selber im Zentrum seiner Welt sieht und quasi ein Ziel hat, für das er halt alles wegwirft. Und der nimmt dich dann halt nicht ernst. Ne? Das ist dann halt auch so spontan entstanden und hat, glaube ich, da was etabliert.
Ja, und für meinen Charakter war das halt voll schlimm, weil dieser Person ja irgendwie die Anerkennung ihrer Still-Leistungsfähigkeit einfach extrem wichtig ist und die möchte nicht in dieses Spektrum fallen. Die möchte auf gar keinen Fall alt genannt werden und dann wagt er es immer und immer wieder. Das Hedwig auch ein bisschen mad gemacht und deswegen habe ich so, okay. Und sie merkt einfach über die Geschichte hinweg, dass sie sich lösen muss von manchen Dingen und dass ihr manche Dinge egaler werden müssen. Und dann löst sie sich halt von ganz, ganz vielen Zwängen so und wird dann halt einfach vielleicht auch mal ein bisschen fies und beherrscht sich nicht mehr so. Und das finde ich halt gut, dass sie sich befreit hat von diesem starren militärischen Ausführen eines Auftrags rein in ein, ich erlebe gerade mein Leben und ich erlebe gerade die Welt um mich herum und treffe meine eigenen Entscheidungen. Dieses Aufbrechen fand ich halt irgendwie gut.
Ja, ich finde es stark. Ich finde alle eure Charaktere stark. Also jetzt auch für Arkay bzw. André und Philan bzw. Pia, die heute nicht da sind. Ich finde, jeder eurer Charaktere hat eine eigene Motivation, die ihr gut rausarbeitet. Und eigene Charakterzüge, die gut rauskommen. Also ich bin verliebt in meine Heldentruppe. Ich mag die sehr, sehr gerne und die Dynamiken, die da auch entstehen. Ich beantworte die Frage mal nicht, ob ich mich selber cool finde, weil ich sonst eine multiple Persönlichkeitsstörung habe und wahrscheinlich einige davon cool finde, andere nicht so cool. Ich behaupte mal, dass man merkt, welche Charaktere mir persönlich wichtig sind und welche Charaktere mir Spaß machen und welche mir vielleicht relativ egal sind. Ich bin tatsächlich immer noch an einem Punkt, wo ich mir wünschen würde, dass ich ein größeres Sprachspektrum hätte. Das heißt, mehr unterschiedliche Stimmen mache, mehr unterschiedliche Sprechweisen, vielleicht auch Fehler in die Sprechweisen einlegen, ne? Langsam, schnell, irgendwelche Buchstaben vielleicht austauschen. Das würde ich mir wünschen, dass ich mehr könnte. Aber da arbeite ich dran.
Ich empfehle dir Gesangsunterricht. Das ist super. Also, selbst wenn du nur so 1-2 Stunden machst oder so. Ich habe Gesangsunterricht zu Distortion-Gesang genommen und habe irgendwie eine Stunde mit dieser Person verbracht und die hat mir halt einfach so eine halbe Stunde lang erklärt, wie das funktioniert mit den verschiedenen Wellen, die dann interferieren und so. Und dadurch hast du eine viel, viel größere Möglichkeit, deine Stimmen zu verändern und auch bewusst zu verändern durch eben Atmung und Gesichtsausdrücke, also Mimik, die dann halt einfach das alles verzieht und sowas. Kann das nicht so gut beschreiben wie sie offensichtlich, aber mir hat das viel weitergeholfen.
Ich werde mich da auf jeden Fall mal ein bisschen schlau machen. Das ist so der Punkt, der bei mir als nächstes auf der Agenda steht, um mein persönliches Rollenspiel als Spielleiter zu verbessern. Das habe ich mir ein bisschen auf die Liste geschrieben. Guti, das waren die Fragen von Instagram. Ich würde jetzt mal ganz schnell zum Discord rüberrutschen. Das sind Fragen, die eher auf mich bezogen sind. Aber ich gebe die so gut es geht dann auch immer aus euch weiter. So wie es halt funktioniert. Oder frag andere Fragen in between, damit das keine einseitiger Mist wird. Und zwar haben wir 4 Fragen von Simon vom Discord bekommen. Frage 1. Wie wichtig ist dir Setting? Hätte Xayos auch in einer Steampunk- oder Sci-Fi-Welt spielen können? Um es kurz zu machen, ja, das Setting ist mir wichtig. Ich appreciate alles, was an Sci-Fi existiert. Ich appreciate Star Trek, ich appreciate Star Wars. Aber Sci-Fi ist halt nicht mein most loved Setting, sondern ich bin, so klischeehaft wie es auch nur sein kann, ein Fan von High Fantasy, Low Fantasy, aber hauptsächlich Dark Fantasy, von Welten, wo nicht alles freundlich ist, von Welten, wo die Hauptcharaktere auch gerne mal an der Klippe sitzen und auf die zerstörte Stadt vor sich blicken, die Beine baumeln über dem Abgrund. Das finde ich richtig, richtig geil. Und deshalb wollte ich ein Universum kreieren, was gefährlich ist, was verrückt ist, was seine schönen, humorvollen Momente hat, aber auch sehr viel aus Konflikt besteht. Einfach weil ich selber da super viel Spaß habe. Ich schließe nicht aus, dass es vielleicht mal One-Shots gibt, die Richtung Steampunk gehen oder die Richtung Sci-Fi gehen. Weil ich sagen muss, dass, also wir haben Funkenlicht noch nicht gesehen, aber Funkenlicht ist schon ziemlich steampunkig. Vielleicht kommen wir da nochmal hin. Das ist schon ziemlich steampunkig da in Funkenlicht. Aber Sci-Fi, und man sagt ja auch teilweise, Sci-Fi ist quasi Fantasy im Weltraum, weil du da auch unfassbar viele Möglichkeiten hast mit Planeten und Regeln und so weiter und so fort. Ist aber nicht mein favorite Ding. Dafür kenne ich mich auch zu wenig aus mit Raumschiffen, Hypersprüngen und Universen, die in Sci-Fi-Settings spielen, als dass ich da wirklich was erschaffen kann, womit ich dann sehr glücklich wäre. Wie ist das für euch? Hättet ihr lieber in einem anderen Setting gespielt? Was sind so eure favorite Settings?
Willst du zuerst?
Oh, kann ich machen. Ja, also bis jetzt hatte ich auch nur Fantasy. Ich glaube, ich würde... Na, ich weiß nicht, so, du hattest ja als ein One-Shot dieses Krimi-mäßige in diesem in dieser Mansion. Das fände ich, glaube ich, auch mal ganz cool. Ansonsten, ich glaube, ich wäre einfach offen für andere Genres, aber Fantasy habe ich halt am meisten Erfahrung mit bis jetzt.
Ist halt auch durch D&D so der Klassiker halt, glaube ich, ne? Oder durch DSA oder vergleichbare große Marken. Wie ist das bei dir, Carla?
Also ich habe schon in verschiedenen Settings gespielt und also privat begeistere ich mich am meisten für die Science-Fiction-Ecke tatsächlich.
Ah.
Also ich bin, wenn ich mich auf irgendwas festnerden würde, also wenn ich, also gut, ich kann schon sagen, ich habe mich da so ein bisschen festgenerdet in Star Trek.
Aha.
Also ich bin meiner Meinung nach noch gar nicht weit genug drinne, aber ich werde von außen schon ab und zu darauf angesprochen und ich bin halt so, ah, aber es gibt noch so viel mehr. Also ich finde solche Settings einfach sehr faszinierend. Und ja, da kann ich mich einfach auch gut so mit identifizieren, weil es ja auch ganz viele menschliche Komponenten hat und sowas. Und ich habe das Gefühl, dass die Abbildung von so mittelalterlichen Szenarien oder halt irgendwas so in diese Richtung gehend oder in noch mehr vergangene Zeit gehend, dass das immer so ein Geschmack von wir lassen das Vergangene wieder aufleben, statt uns vorzustellen, wo wir mal hin könnten.
Ah,
also ich mag das nicht, eine Abbildung einer Gesellschaft, die existiert haben soll, zu sehen. Und ich mag das viel lieber, die Abbildung der Gesellschaft, wie die Menschen sich das vorstellen, wie es mal sein wird, zu sehen. Das finde ich interessant. Und also ich habe einmal einen One-Shot in einem Space-Setting gespielt, fand ich aber schwer zu spielen, weil ich selber auch nicht so super viel über so Raumschiffe und sowas weiß.
Ja.
Und überhaupt nichts mit Physik am Hut habe normalerweise. Und deswegen war das für mich ein bisschen schwieriger als für die anderen Leute, weil die anderen Leute halt alle so Biophysik-Chemie-Studierende waren und so. Und die hatten dann alle irgendwie mehr einen Plan davon, was das bedeuten kann.
Ja.
Also war
die Frage, die ich mir stelle, vielleicht muss ja auch gar nicht das Setting Space an sich so sehr, sehr technisch werden oder sehr physisch, weißt du, wie ich meine?
Ja, kann ja auch einfach Science Fiction auf der Erde sein.
Ja, oder generell, dann hast du halt ein Raumschiff, aber es ist vielleicht nicht so wichtig, wie genau jetzt der Antrieb funktioniert. Weißt du, es funktioniert halt einfach. Weil sonst wäre es natürlich ein bisschen Gatekeeping, ne? Dass du halt sagst, naja, du kannst ja nicht wirklich mitspielen. Du hast ja keine Ahnung, wie Quantenphysik funktioniert oder so. Das fände ich irgendwie
schade. Ja, so war es halt nicht, aber sie hatten halt andere Einflüsse. Also es war so, halt so kleine Hints gab und kleine Rätsel, die ich nicht mitbekommen habe oder die ich nicht sofort gerafft habe und die für die halt so eine Sekunde Nachdenken waren.
Ja.
Und da habe ich gemerkt, so es kommt sehr auf die Leute an und sehr auf das Setting, in dem sich alle Leute wohlfühlen. Deswegen würde ich sagen, nicht die Frage danach, welches Setting hätte ich gerne, ist wichtig, sondern mit wem spiele ich in welchem Setting. Ich kann mir jedes Setting vorstellen und ganz von meinen privaten Interessen, was sowas angeht, unabhängig dann halt einfach genießen, was da ist mit den Menschen, die da sind.
Ja, 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 I see. Was du eben meintest mit dem Vergangenen wieder auferleben lassen, das ist übrigens eine interessante Sichtweise, weil für mich ist quasi Fantasy eine Welt erschaffen, die niemals existieren könnte. Also ich probiere da ganz gerne auch mal Dinge aus, die ich mir nicht vorstellen kann. Das hat man vielleicht in Dune gemerkt. Also Astralia und Dune sind für mich ein großer Kontrast, weil ich in Astralia wirklich dieses sehr klassische, wirklich westlich klassische Bild habe von einer Gesellschaft, die Männer dominieren. Man hat eine klare Herrschaftshierarchie, die geht von oben nach unten, mit Gläubigen an der Spitze, mit den Astralhütern. Und wir haben Düner als Kontrast, die auch sehr hierarchisch arbeiten, aber wo zumindest das Ganze mit dem Geschlecht und wie die Stadt alleine schon aufgebaut ist, komplett umgedreht ist zu Australia. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, dass wenn ich Städte, Orte, was auch immer designe, dass so ein bisschen nicht unbedingt unserem Mittelalter entspricht, sondern auch mal Gesellschaftsstrukturen folgt, die vielleicht modern sind, vielleicht utopisch sind, vielleicht dann aber auch wieder dystopisch sein können. Wenn sie halt nicht durchdacht sind. Wie gut mir das gelingt, keine Ahnung, aber ich gehe da halt so ein bisschen anders ran an Mittelalter bzw. Fantasy im herkömmlichen Sinne so. Deshalb fand ich es interessant, dass wir da so unterschiedliche Sichtweisen quasi haben. Oder was man damit verbindet. Finde ich cool. Mag ich. Guti, dann haben wir eine weitere Frage. Gibt es Dinge an deiner Welt, die du jetzt im Nachhinein lieber anders gemacht hättest? Nö. Ich bin mit meiner Welt überraschend zufrieden, noch immer sehr zufrieden. Ist aber auch ein bisschen unfair, weil ich natürlich jederzeit weitere Aspekte dazu packen kann. Also, ne, Gebiete, die jetzt noch nicht so krass definiert sind, die werden einfach definiert im Laufe der zukünftigen Abenteuer. Oder Dinge, Monster, Items, Gegenstände, Bäume, Früchte, die es jetzt noch nicht gibt, kann ich einfach dazu erfinden. Mich hält ja niemand auf. Und das, was ich nicht mag, das kann ich vielleicht auch einfach wieder droppen lassen. Das würde vielleicht auch nicht auffallen. Also ich kann ja ein Monster einmal vorkommen lassen und wenn ich denke, ey, irgendwie passt nicht, irgendwie ist das scheiße, dann erwähne ich es einfach nie wieder. Ja, es ist in dem Moment Canon geworden, aber ich muss es ja nicht weiter benutzen. Und das ist ja das Schöne an dieser eigenen Welt, die ich habe. Ich kann alles so machen, wie ich möchte. Das Einzige, was ich anders gemacht hätte, ist die Struktur von Staffel 1. Mir hat Staffel 1 auch Spaß gemacht, aber jetzt auch gerade so im Nachhinein war das ziemlich all over the place. Und das hat leider dazu geführt, dass super, super viele Stränge aufgemacht wurden. Wir haben einmal quasi den Mann von Helios, der irgendwie verloren gegangen ist. Wir haben diese komische Schnecken, die mit dem Komet irgendwie zur Erde gekracht sind. Das haben wir offen. Wir hatten das offen mit dieser Wüstenruine, das war nicht richtig abgeschlossen. Und das mit Edele war so halb abgeschlossen mit Musira und der Herzogin und so. Aber es wurde super viel aufgemacht und irgendwie hatte das alles keine Struktur. Und das schießt mir jetzt ein bisschen ins Knie, weil ich jetzt quasi gucken muss, wie greife ich diese Enden wieder auf? Und wie mache ich da, also wie verbinde ich das wieder alles miteinander? Da ärgere ich mich manchmal ein bisschen, dass ich vielleicht zu viel aufgemacht habe. Das wird natürlich alles in den kommenden Staffeln thematisiert und Charaktere werden wiederkommen, Charaktere werden auch immer mal wiederkommen und es gibt so ein paar Sachen, die werden konstant bleiben und es wird sich alles klären. Aber ne, für euch Hörer ist das dann vielleicht 4, 5, 6 Jahre her. Toi, 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 dass der Podcast so lange läuft und dass ich weiterhin daran Spaß habe und alle meine Spieler Spaß haben. Und das ist dann natürlich schon ein großer Sprung, so, ne. Das hätte ich ganz gerne anders gemacht. So. Ich weiß nicht, wie geht euch das? Wie habt ihr eigentlich Staffel 1 jetzt im Vergleich zu Staffel 2 erlebt?
Ja. Fang du mal an, dann habe ich noch mehr Zeit zum Überlegen.
Also ich habe die zweite Staffel als sehr viel zielgerichteter und halt irgendwie, also klar, dass es jetzt so krass zusammenläuft, hätte ich nicht gedacht, aber es hat sich schon so angefühlt, als wenn mehr Zug da war in eine Richtung. Und das fand ich für mich angenehm, weil ich dann halt nicht so Schwierigkeiten hatte, alles mit allem verbinden zu wollen und in diesem ganzen, also die erste Staffel war einfach sehr undurchsichtig für mich und ich habe halt einfach immer nur so gegessen, okay, gut, was machen wir jetzt? Okay, gut, ja. Dann gehen wir in diese Ruine und lassen uns da umbringen, ist okay.
Ja.
Habe ich einfach so gedacht. Und das hat sich sehr random angefühlt zwischendurch, was auch seinen Reiz hatte. Also es hatte ja irgendwie schon zwischendurch so Anwandlungen von gewissen Sachen, die zusammenlaufen und so, aber es war viel weniger als in der zweiten Staffel. Und bei der zweiten Staffel hat sich das halt so angefühlt, okay, wir haben gleich zu Anfang einen Task bekommen und machen das. Und dann folgt daraus dann der nächste Task und dazwischen müssen wir dann halt überleben. Es hat sich mehr wie so ein episches Game of Thrones Abenteuer angefühlt. Und das fand ich halt sehr angenehm, weil das so nachspielbarer Alltag in einer Heldengeschichte war und das fand ich voll geil. Ich bin so voll reingekommen in dieses Helden-Feeling. Heldinnen-Feeling.
Mhm. Ja, also ich fand die zweite Staffel jetzt, oder finde die zweite Staffel jetzt auch ordentlicher, ist das falsche Wort. Strukturierter passt, glaube ich, ein bisschen besser auf jeden Fall. Nicht ganz so chaotisch wie die erste Staffel. Ja. Vielleicht liegt es bei uns als Gruppe auch daran, dass wir ein bisschen immer Erfahrung jetzt zum Beispiel haben, weil ein ganzes Jahr, da lernt man ja doch ein bisschen was.
Ja.
Und dann sind wir vielleicht auch ein bisschen vorbereiteter in die zweite Staffel reingegangen. Und wie Karl auch gesagt hat, wir hatten eine Aufgabe, eine klare, und konnten uns da und dann langziehen in diesem Strang. Ja, fand ich alles ziemlich cool. Und ich fand, also das ist jetzt eine sehr gewagte Aussage, aber ich finde, du bist ein klein bisschen netter geworden.
Das ist kein Guess, das ist Tatsache. Ja. Das ist Tatsache.
Ja, also wir waren natürlich immer noch traumatisiert von der ersten Staffel, aber mir wurde keine Wade abgefackelt. Sure, wir haben alle Schaden gekriegt, weil Philander ihren drecksexplosiven Pfeil in mein Schwert reingeschmettert hat. Das war schon ganz schön scheiße.
Aber war auch ein epischer Moment.
Ja, das war scheiße, war das mein schönes Schwert, all meine tollen Sachen, Waffen einfach weg. Kaputt.
Ja, dein Schwert hätte es aber so oder so nicht überlebt.
Ja,
Dein Schwert wurde dieser Dämon.
Ja, aber wenigstens hätten sie uns verschirren können, weißt du, dass wir nicht alle Schaden kriegen.
Ja, gut, das ist ein Punkt.
Das werde ich ihr ewig vorhalten.
Aber die Idee ist schon sehr cool, dass Philan einfach schnell so einen Explosivpfeil greift und den da reindonnert. Also das, ja. Ich fand, es war ein epischer Moment.
Ja, es war auch cool, aber wie gesagt, den Schaden hätte ich, ja, das ist auch schon wieder sowas, weißt du, jetzt fange ich ja an zu heulen mit meinen 140 HP.
Also, und den Blutmantel, vergiss mir nicht den Blutmantel.
Ja, aber das Problem mit dem Blutmantel ist, ich muss erstmal erfolgreich auf Verteidigen werfen. Weißt du, wann
ja,
das stimmt, mal das erfolgreich stimmt. ist? Nie.
Ja, ja.
Vielleicht in der Schlacht, vielleicht passiert das dann so ein letztes Mal. Oder es ist wie mit dem Beten in der ersten Staffel, einfach kein einziges Mal funktioniert. Also, Gott hat einfach gesagt, nein.
Also zu euren Punkten, ich stimme euch da beiden komplett zu. Was ich in der ersten Staffel nicht verstanden habe, ist, dass ich ein Mitspieler in dem Ganzen bin. Also, ich weiß nicht warum, dadurch, dass ich, glaube ich, so diese Dark-Fantasy-Welten liebe, habe ich gedacht, geil, ich muss meine Spieler ja auch irgendwie richtig quälen. Aber dass das überhaupt keinen Spaß macht und das Gegenteil nämlich fördert, nämlich, dass meine Spieler gar keinen Bock mehr haben, irgendwo reinzugehen, habe ich leider erst nach der Staffel so richtig verstanden. Das war nicht so klug. Ich habe mich generell auch viel ausprobiert, hatte ich das Gefühl. Und es war auch nicht immer so gut, was da rausgekommen ist.
Also, ich würde sagen, du musst halt damit rechnen, dass wir ja nur im Spiel Helden sind. Wir sind ja eigentlich alle kleine Schisser und das kommt dann halt einfach irgendwann selbst in den stärksten Heldinnen, die wir spielen, raus. Ja. Und ich glaube, das ist das, was passiert ist. Es ist jetzt halt einfach eine traumatisierende Kindheit gewesen und jetzt... mit dem man eine gesunde Beziehung führt und dann ist man so, aha, so ein bisschen, nein, ich habe immer noch Angst, scheiße.
Ja.
Also so fühlt sich das an.
Ja, ich mag die erste Staffel trotzdem sehr gerne, genau aus diesem Grund. Man kann an der zweiten Staffel sehen, wie gut ihr als Spieler geworden seid, wie viel aber auch ich als Spielleiter gelernt habe und einfach anders gemacht habe. Ich habe super viele Regeln rausgeschmissen, ich habe neue Regeln reingenommen, also auch das Regelwerk hat sich in der Zeit unfassbar krass verändert. Und das ist super wertvoll, diese Erfahrung zu machen. Es war damals auch meine erste Kampagne, die ich jemals geleitet habe. Und das ist jetzt meine zweite. Und ich mag die zweite halt 10-mal lieber. Weil ich hatte halt, und das kann ich sagen, ich hatte einen Anfang. Und ich hatte sowas, auf das es hinauslaufen sollte. Wie genau es aber darauf hinausläuft und wie und wer und wo und wann, das war alles null geplant und ist quasi durch das Spiel meiner Spieler mit mir zusammen entstanden. Und das ist super schön. Mag ich. Wir machen weiter. Wir haben noch zwei Fragen. Die geht super schön rein. Die geht super schön rein an das, was du eben gesagt hast, Carla, mit Politik und Game of Thrones. Und zwar ist die Frage, inwieweit haben die Entscheidungen der Spieler tatsächlich Einfluss auf die, in Anführungsstrichen, große Politik deiner Welt? Es gibt ja sehr mächtige Fraktionen, die im Hintergrund ihre Fäden ziehen. So, das ist eine gute Frage und da musste ich tatsächlich mich auch zurücklehnen, als ich die gelesen habe und erstmal drüber nachdenken. Meine Antwort darauf lautet, ist, dass die Helden in der zweiten Staffel kleinen und großen Einfluss gleichzeitig haben. Wie die meisten mitbekommen haben, hat Fasel ja in den Vorgeschichten, in den zweiten Vorgeschichten, die Helden an ihrem Staat so ein bisschen gelenkt und irgendjemand hat ja scheinbar diesen seit ewig währenden Konflikt zwischen Astralia und Düne beschleunigt. Ne? Das haben unsere Helden nie rausgefunden. Es könnte noch passieren, dass sie es rausfinden, deshalb kann ich es jetzt noch nicht liegen. Aber unsere Helden sind ja von Astralia mit dieser Botschaft nach Düne gekommen. In Düne mussten sie feststellen, dass irgendwie die Botschafter irgendwie abgemeuchelt wurden, warum auch immer. Und dann haben sie die Botschaft überbracht, dass jetzt Krieg ist scheinbar und auf einmal ist das alles eskaliert. Das heißt, unsere Helden waren quasi ja Mittel zum Zweck. Die haben das nicht selber entschieden, sondern sie wurden von irgendjemandem ausgenutzt oder von mehreren Parteien ausgenutzt, Dinge zu tun. Trotzdem stehen unsere Helden im Zentrum dieses Konfliktes und haben ein sehr, sehr klares Ziel. Und zwar haben sie das Ziel, Philans Mutter zu retten, zur einen Seite, und haben sich jetzt mittlerweile positioniert, gegen die Vampire zu kämpfen, die natürlich eine riesige Fraktion in diesem Krieg sind. Das heißt, indem unsere Helden gegen die Vampire kämpfen, erfolgreich oder nicht erfolgreich, lenken sie das Ausgehen des Krieges und dementsprechend auch, wie die Machtverteilung in Astralia und Düne in Zukunft aussehen wird. Ist das viel Einfluss? Das überlasse ich euch. Ist es Einfluss, dass man sagen kann, sie sind politisch mega dabei? Auf gar keinen Fall. Das wäre so meine Antwort. Ich persönlich find's aber ganz geil, weil ich mag es, wenn Spieler zwar Helden sind, aber nicht die wichtigsten Personen, die einfach auf dem fucking Kontinent existieren, sondern eigentlich auch nur kleine Zahnräder in einer großen Maschine. Und mir fällt nicht ein, wie ich die Frage an euch beide weitergeben kann. Wollt ihr irgendwas dazu sagen? Habt ihr dazu Meinung oder so?
Ja.
Ja, dann gerne. Let's go.
Ich finde das eine sehr viel angenehmere Perspektive, dass wir nicht irgendwelche wichtigen Leute sind. Und ich hatte mit meiner Militärgeschichte am Anfang echt so ein bisschen Probleme, weil ich so war, dann könnte ich ja irgendwo relevant sein. Ich will nicht relevant sein. Ich möchte nicht Spielball von irgendwelchen Kack-Machtkämpfen werden. Und dann hast du es einfach trotzdem gemacht. Well, at least I tried. Ich habe halt so gedacht, cool, können wir so ein bisschen da durchdümpeln, irgendwelche Leute umbringen, ein bisschen Stress anfangen, aber der Stress war ja schon da. Mist. Ich finde, wie du das gerade erzählt hast, hat das auf jeden Fall alles nochmal mehr in Bezug gesetzt für mich. Und das macht es halt umso cooler, weil das für mich ausdrückt, wie gut das ausbalanciert ist, dieses Verhältnis zwischen ich kann selber einen geringen Einfluss nehmen, was so passiert, und du hast aber auch eine Vorstellung, wie du dir manche Dinge hinbiegst und so, und dadurch bleibt alles irgendwie in seinen Fugen und wir können halt Einflüsse nehmen, die auf unsere Geschichte Einfluss nehmen, aber es ist halt nie so, dass wir irgendwo durchmarschieren und dann blüht da überall alles und alles ist total toll, weil das finde ich so ätzend. Ich hasse Superheldengeschichten. Ich finde das total lächerlich und ich finde, so ist es viel realistischer, als wenn es irgendwie eine Truppe gibt, die durch das Land zieht und für alles ja toll macht und keine Ahnung was. Das fände ich weird. Fände ich einfach weird oder schlimm. Also ich meine, wir hätten ja auch überall so scheiß Diktaturen aufbauen können oder so. Wer weiß das schon? Staffel 3 weiß das vielleicht.
Staffel 3 weiß das ein bisschen, definitiv. Ja. Ja. Hast du da auch noch Gedanken, Sophie? Sonst würde ich mit der nächsten Frage weitermachen.
Kannst weitermachen, alles gut.
Gut. Letzte Frage für heute. Werden diese außerirdischen Schnecken aus Staffel 1 nochmal auftauchen? Damals schien das ja eine große Sache zu sein. Ja, und hier sieht man, wie doll ich mir ins Knie geschossen habe mit Staffel 1, mit diesen endlosen Dingen, die ich aufgemacht habe. Ich bin immer noch ein großer Fan von diesen außerirdischen Schnecken. Und die kommen definitiv zurück. Allerdings ist das weder für Staffel 3 noch für Staffel 4 geplant. Und jetzt hat man natürlich das Problem, dass es da irgendeinen Geist gab auf Burg Dreibaum, der gesagt hat, ey, ihr müsst unbedingt nach fucking Westen und noch 2 oder 3 Staffeln, die dazwischen liegen, bis das irgendwann mal wieder eine Relevanz bekommt. Ich habe noch nicht aufgegeben, dass ich da einen Kniff finde, warum es jetzt noch nicht so super wichtig ist. Also die werden definitiv nochmal auftauchen und das wird auch ein großer Plotpunkt sein. Das wird ein ganz großer Plotpunkt sein. Einer der Hauptplotpunkte, wo sich dann eine ganze Staffel drum dreht. Allerdings ist das aktuell nicht geplant. Es sind aktuell 2 andere Sachen geplant, sowohl für Staffel 3 als auch schon für Staffel 4, auch wenn Staffel 4 noch 1,5 Jahre entfernt ist. Und den Strängen würde ich erstmal gerne nachgehen. Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass solche Monster generell nochmal vorkommen, um vielleicht schon mal Sachen anzudeuten oder um schon mal so einen leichten hinzugeben in die Richtung. Das kann passieren. Aber großer Storypunkt werden die erst wesentlich später werden. Da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. ich hoffe, das ist in Ordnung. Ne? Genau. Was sind eure Gedanken zu den außerirdischen Viechern gewesen? Ich erinnere mich nur an eine Schlacht, wo ihr ziemlich hektisch war, ne? Staffel 1, so auf dem Feld vor Burg Dreiborn mit diesem Komet, der da runterkam.
Wie hektisch? Wieder?
Wo ich euch mal wieder versucht habe, umzubringen.
Nee, wir sind nicht. Also die Ruhe selbst waren wir, ich bin mir ganz sicher.
Ja.
Also, wirklich, ich kann mir das nicht vorstellen. Was? Ich bin aggressiv, Mann. Ja, also ich kann mir, nein. Dazu kann ich nicht antworten, leider.
Nein, gar nicht, ne?
Ich erinnere mich nicht mal mehr richtig.
Ja, siehst du, dann sind ja nicht so wichtig.
Nicht so leicht.
Ich ja. finde das generell noch mal krass, wenn ich zurückdenke, jetzt auch wenn ich, egal ob ich Staffel 1 oder 2 nehme, was da teilweise für Arcs drin waren, im Sinne von Story-Abschnitte, ne, wo ihr überall wart, was da alles passiert ist. Und wie viele Dinge ich auch einfach ab und zu einfach mal vergesse. Also dieser Kampf eben gegen den Fledermausdrachen da. Ja klar, wenn ich dran denke, ist der mir bewusst. Aber ich hatte ihn jetzt gerade nicht kurz auf dem Schirm, als ich über Staffel 2 nachgedacht habe. Ich weiß nicht warum.
Es war einer der besten. Ey. Vor allem.
Also es ist schon krass so, was alles so passiert ist.
Ist dir mal aufgefallen, was für Inconsistencies wir da hatten mit den Flügeln, dann Arke und ich? Wegen der Größe im Inventar.
Ja,
alles das in den Wind geworfen, so draufgeschissen, weißt du.
Das Inventar ist auch noch ein Riesenproblem. Ja, ich weiß ich auch noch nicht für Staffel 3. Also, um euch mal kurz abzuholen, liebe Hörer, in meinem Regelwerk ist das im Inventar und Inventarplätze eigentlich ziemlich limitiert. Mit der Software, die wir aber benutzen, ist es für mich nicht mehr ganz nachvollziehbar, wie viel Plätze meine Spieler noch in ihrem Inventar haben. Was mich jetzt quasi in so eine kleine Zwickmühle führt, wie ich das Ganze tracke. Für alle, die nicht verstehen, warum das Inventar so klein ist, A, Realismus, aber viel, viel wichtiger, ich möchte, dass meine Spieler noch einen leichten Überblick haben, was sie eigentlich im Inventar haben und das auch benutzen. Ansonsten verkümmert das Inventar in den meisten Rollenspielen wie auch Videospielen ganz schnell zu so einer Sammelhalde, die eigentlich zugemüllt wird und von denen man eh nur die ersten beiden Sachen benutzt. Und das wollte ich eigentlich vermeiden. Ist mir nicht so gut gelungen bisher. Muss ich noch irgendwie wie einen Turn kriegen.
Am Anfang ging's doch, nur zum Ende ist es halt ein bisschen
Aber ist das nicht normal, dass man dann irgendwann bei einem Standard von Gegenständen angekommen ist, wo man bleiben will? Ist das nicht, wie Wohlstand definiert ist? Wir sind jetzt halt einfach zu gut, ständig alles wegzuwerfen, was wir haben. So.
Ich sag dir, wie es ist. Rollenspiel ist das beste Abbild der Gesellschaft. Alles looten, was existiert. Es muss immer mehr werden. Das ist der Standard in Rollenspielen. Ich wünschte, dass es anders wäre. Aber seid ehrlich, das Erste, was ihr macht, wenn scheiß Leute sterben, ist erstmal kurz gucken, was die dabei haben.
Ja, aber scheiß Leute haben halt immer gute Ausrüstung, sonst wären die nicht so weit gekommen, ohne zu sterben.
Aber das ist richtig, ne? Das ist richtig. Und ich glaube, das sind wunderbare Worte, um die Sitzung hier bisschen zu schließen. Ich bedanke mich bei euch beiden. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch ein bisschen über Fragen aus der Community zu reden und generell über Sachen in Nostalgie zu schwelgen. Liebe Zuhörer, nächste Woche geht es los mit der ersten Folge aus dem Finale. Und ich kann noch nicht sagen, wie lang das Finale wird. Es wird auf jeden Fall auch Epilog-Episoden geben, das kann ich schon versprechen. Und wir werden versuchen, Staffel 2 zu einem Abschluss zu bringen, den es verdient hat. Das ist mir ein Anliegen. Ansonsten, wenn ihr weiterhin in Kontakt zu uns bleiben wollt, wir sind auf Instagram. Zwar nicht so mega krass aktiv, aber wir sind auf Instagram. Das heißt, wenn ihr uns da schreibt, antworten wir garantiert. Wir sehen das garantiert. Easy, gar kein Problem. Wir sind außerdem auf dem Discord-Server. Das ist eigentlich so, wenn nicht sogar noch ein besserer Weg als Instagram, uns alle zu erreichen, auch gezielt Leute anzuschreiben und so. Kommt einfach vorbei, aber benehmt euch bitte, aber bisher hat das eigentlich ganz gut geklappt. Ansonsten, wenn ihr daran interessiert seid, diesen Podcast zu unterstützen, habe ich eben schon mit drin angesprochen, Patreon, da kriegt ihr auch Bonusfolgen. Und ja, ich freue mich einfach nur aufs Finale in 3 Tagen. Und wir hören uns, ne? Bis dann, ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.